Wir haben den Bruder Kreier aus der Versammlung Spandau Ost eingeladen mit dem Thema Diene Jehova mit einem freudigen Herzen.
Diene Jehova mit einem freudigen Herzen. Da werden wir heute unterschiedlichste Punkte besprechen, wie das möglich ist, warum das gut ist, was das ausmacht, welche Vorteile es hat und wie das umgesetzt werden kann. Freude ist ja ein Wort, was wir alle kennen, aber was bedeutet es eigentlich? Und ich will mal mit dem Zitat aus einem Lexikon beginnen, was Freude ist. Dort heißt es: Die Freude ist das Stammwort zu froh. Sie ist eine Beglückung, eine helle oder heitere Stimmung, ein froh Gefühl. In der Freude fühlt man sich wohl. Es sind im Augenblick alle seelischen Bedürfnisse erfüllt. Freude ist eine spontane, innere, emotionale Reaktion auf eine angenehme Situation, eine Person oder Erinnerung. Sie kann sehr verschiedene Formen und Stärken von angenehmen Gefühlen annehmen. Sie kann sich nach außen auf der ganzen Skala zwischen einem Lächeln und einem Freudenschrei äußern. Jehova ist der glückliche Gott und er möchte, dass seine Diener glücklich sind und sich freuen. Das bedeutet aber nicht, dass wir die ganze Zeit frohlockend durch die Gegend laufen. Würden wir das denken, wären wir Phantasten. Wir wissen und wir können es einschätzen, realistisch in dieser Welt ist nicht alles freudig. Wir möchten natürlich eine positive Grundeinstellung haben. Dadurch können wir natürlich besser eine Freude entwickeln. Wenn Jehova also sagt, dass er möchte, dass sich sein Volk freut, dann bedeutet das eben auch, dass es unter schwierigen Umständen Freude daran findet, ihm zu dienen. Wie kommt das? Nun zuallererst: Die Freude ist eine Frucht des Geistes Gottes. Dieser Geist bewirkt also dieses innere Frohgefühl, das innere Fröhlichsein, dieses innere Strahlen, was sich dann eben nach außen zeigt. Wir wollen mal gucken, welche Art von Freude das ist und welche Art von Freude das nicht ist. Ich möchte euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen in Prediger, Kapitel 2. Hier beschreibt ein Mann, der gemeinhin als einer der reichsten Könige angenommen wird, der jemals auf der Erde lebte. Und in dem ganzen Kapitel 2 beschreibt er, was er so alles ausprobiert hat, um freudig zu sein, was er sich alles angeschafft hat. Die Verse 1 bis 8 sagen so, was er für unterschiedlichste Dinge genommen hat, dass er sich alle möglichen Häuser gebaut hat, dass er sich schöne Gärten angelegt hat, dass er sich materielle Dinge aufgehäuft hat, dass er sich mit Freuden umgeben hat. In dem Fall sagt er sogar, er hat sich Knechte, Mägde, Viehbestand gemehrt, er hat alles ausprobiert, er hat nichts zurückgehalten, was sein Herz verlangt hat. War er freudig? Wir lesen bitte im Prediger 2 den Vers 11. Und ich wandte mich all meinen Arbeiten zu, die meine Hände getan hatten, und der harten Arbeit, die zu vollbringen ich hart gearbeitet hatte. Und siehe, alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind, und da war nichts von Vorteil unter der Sonne. Er hatte alles, was man sich so erträumen kann. Und trotzdem sagt er, es war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Das zeigt also die Freude aufgrund guter Gesundheit, guter Lebensumstände, vielleicht vermögender Mittel, kann kurzlebig sein. Diese Freude kann ganz schnell wieder aufheben. Wir wollen heute gemeinsam erarbeiten, warum der Dienst für Jehova ein Grund zu dauerhafter Freude ist. Und dazu möchte ich euch heute alle, die in der Lage sind, auf eine Bergwanderung mitnehmen. Wir haben heute das Ziel, einen Berg zu ersteigen. Unterschiedlichste Gründe sind dafür vorhanden und auch jeder ist unterschiedlich ausgerüstet. Wir werden heute auch auf verschiedene Probleme eingehen, die sich dabei ergeben, aber auch, warum wir diesen Berg ersteigen wollen. Aber wir gehen erstmal gemeinsam los. Und wir wollen uns ein bisschen einlaufen so im Tal, damit die Muskeln warm werden, wir ein bisschen Spaß haben und beginnen mal im Psalm 100. Und wir werden diesen Psalmen so Vers für Vers betrachten und werden gucken, was gibt es denn so für ursächliche Gründe erstmal zur Freude, warum sind wir unterwegs, was ist das, was unser Leben ausmacht. Also diese Bergwanderung, dieser kein Spaziergang, es ist schon wirklich eine Wanderung, etwas Anstrengendes, kann eben mit dem Leben, was wir führen, verglichen werden. Und im Psalm 100 werden einzelne Punkte angesprochen, die uns helfen, das so als Grundlage erstmal zu verstehen. Und wir beginnen mit den Versen 1 und 2. Dort heißt es: Jauchzt im Triumph Jehova zu, all ihr Bewohner der Erde. Dient Jehova mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubelruf. Ja, jauchzen, triumphierendes Jauchzen. Wie ein siegreiches Heer, was vorangeht, können wir laut uns darüber freuen, Jehova zu dienen. Wenn wir sagen, siegreiches Heer, ist natürlich die Frage, führen wir denn einen Krieg? Ja, natürlich. Jeden Tag aufs Neue führt jeder Einzelne von uns einen Krieg. Und zwar gegen persönliche Unvollkommenheiten, gegen Schwächen, aber auch gegen die Dinge, die uns umgeben. Die Welt Satans, wie es an anderer Stelle in der Bibel heißt. Und das bedeutet, alles, was uns so umgibt, was uns davon ablenken will, Jehova zu dienen. Ja, wie können wir denn diese Welt besiegen? Warum können wir denn triumphierend jauchzen? Nun, der Krieg wird natürlich nicht mit buchstäblichen Waffen geführt, sondern mit geistigen Waffen. Und unsere Waffe ist im gewissen Sinne das Wort Gottes. Und buchstäblich heißt es, die Gebote Gottes zu halten. Ist das denn schwer? Die einen sagen ja, die anderen nein. 1. Johannes 5, Vers 3 sagt, Gottes Gebote sind nicht schwer. Ja, warum sind sie denn nicht schwer? Wir können eigentlich es reduzieren auf 2 Gebote und 3 Grundsätze, die wir haben. 2 Gebote. Das erste Gebot, Jehova, deinen Gott, zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Sinn. Das zweite, deinen Nächsten wie dich selbst. Mehr Gebote gibt es nicht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat es darauf reduziert, hat gesagt, das sind die beiden Gebote. Und die 3 Richtlinien, die erste wäre, sich von Blut zu enthalten, von Hurerei und Götzendienst. Eigentlich nicht so viel im Verhältnis zu dem, was man so an Gesetzestexten sonst kennt. Und dass diese Gebote zu halten, ist auch keine bedrückende Last. Es sollte eine Freude sein. Warum? Weil wir dadurch inneren Frieden haben. Weil wir moralisch gute Anleitung haben, weil wir dadurch wissen, dass wir unseren Schöpfer glücklich machen. Und es wirkt sich natürlich auf unser ganzes Leben auf jeden einzelnen Tag, auf alles, was wir tun. Aber es gibt dem Leben auch einen Sinn. Und nichts ist besser, als einen Sinn zu haben, nachdem man lebt. Wir lesen mal weiter, Psalm 100, die Verse 3 und 4. Erkennt, dass Jehova Gott ist. Er ist es, der uns gemacht hat und nicht wir selbst. Wir sind sein Volk und die Schafe seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Danksagung, in seine Vorhöfe mit Lobpreis. Dankt ihm, segnet seinen Namen. Ja, Vers 3 sagt uns ganz klar, die Freude erwächst daraus, dass wir ihn als Person, als Schöpfer kennen. Dass wir wissen, warum wir da sind. Dass wir nicht einfach irgendwo herkommen und dahin wabern im Zeitstrahl des Universums. Nein, Jehova hat uns geschaffen. Jehova hat uns auch eine Aufgabe gegeben. Er hat uns auch eine Befriedigung dadurch gegeben, dass wir ihn kennenlernen können. Aus Dankbarkeit können wir uns freuen, können wir ihm frohlocken. Gleichzeitig sagt der Vers auch, dass wir sein Volk sind, Schafe seiner Weide. Er sorgt also dafür, dass wir genügend Nahrung haben. Er sorgt dafür, dass wir geistig ernährt werden, dass wir also nicht nur körperlich gestärkt sind, sondern eben auch geistig. Jehova gleicht einem Hirten, der sich um seine Schafe kümmert, heißt es wörtlich. Denn er führt uns, er ernährt uns und er beschützt uns. Er warnt uns vor Gefahren. Er möchte, dass wir als Volk zusammenhängen, glücklich sind, ihm dienen können. Natürlich haben wir einzelne Schwächen oder Schwierigkeiten, wir haben einzelne Belastungen, die wir ertragen müssen, aber als Volk im Gesamten sind wir beschützt und geführt von ihm. Und wir lesen den Vers 5 noch. Denn Jehova ist gut, seine liebende Güte währt auf unabsehbare Zeit und seine Treue für Generation um Generation. Seine Eigenschaften, liebende Güte und Treue, sind wie der sprichwörtliche Fels in der Brandung. Daran kann nicht gerüttelt werden. Er ist absolut vertrauenswürdig, absolut zuverlässig. Es gibt bei ihm nicht die geringste Schlechtigkeit. Und deshalb, wie auch der Vers 4 es sagt, haben wir einen Grund, in seine Vorhöfe zu kommen und ihm Dank zu sagen. Das schließt zum Beispiel den Besuch der Anbetungsstätten ein. Dazu komme ich nachher nochmal auf einen Vergleich, der uns zeigen soll, wie wichtig und wie gut es ist, dass wir regelmäßig hierher kommen. Jehova zum Gott zu haben, bereitet also schon Freude. Die Frage ist, gibt es jetzt schon praktische Beispiele dafür, dass jemand das gelebt und umgesetzt hat? Ja, natürlich. Einerseits haben wir in der Bibel schriftliche Berichte, aber eben auch heutzutage schon Berichte von denen, die ihr Leben umgestellt haben, die vielleicht Verfolgungen und Schwierigkeiten erduldet haben. Die Frage ist, was sagen sie? Ich habe mal exemplarisch zwei Zitate herausgesucht. Hier wird von einer Frau berichtet, die die Wahrheit der Bibel kennengelernt hat, Widerstand von ihrem Mann zu erdulden hatte, ihre Verwandtschaft ihr Schwierigkeiten in den Weg gelegt hatte, sie auch Probleme hatte, dass sie sich um ihre Tochter nicht mehr kümmern durfte und dort viele Schwierigkeiten durchmachen musste. Sie hat über 10 Jahre lang wirklich harte Verfolgung erduldet. Eigentlich würde man so aus menschlicher Sicht denken, kein Grund zur Freude. Warum sagt sie aber, dass sie trotzdem Freude hatte? Dort heißt es, ihre Antwort, Freude ist eine Frucht des Geistes Gottes. Sie kann unabhängig von den äußeren Umständen entwickelt werden, so wie Pflanzen in einem Gewächshaus gedeihen können, ungeachtet dessen, wie das Wetter draußen ist. Warum ist diese Aussage so wertvoll, so tief? Weil sie für jeden Einzelnen von uns gilt. Egal, was für Umstände außen herum sind, ob der Regen prasselt, ob Schnee ist, in einem Gewächshaus sind die Pflanzen geschützt. Und wenn wir die Freude als vom Geist Jehovas gegossen in uns wachsen lassen, dann können wir ungeachtet der äußeren Umstände viel Freude haben. Ein zweites Beispiel, das fasst mal zusammen das, was viele Zeugen Jehovas in Sibirien erdulden mussten, die dorthin deportiert waren und die wirklich viele harte Strapazen durchgemacht haben. Was sagen Sie? Im Jahrbuch der Zeugen Jehovas von 2011 wird auf der Seite 211 Folgendes gesagt. Wir haben die Zeugen die Einschüchterungen, Grausamkeiten, schlimmen Arbeitsbedingungen und die unmenschlichen Haftzustände verkraftet. Die allermeisten sind Jehova treu und im Glauben festgeblieben, sogar als sie dem Tod im Auge sahen. Sie sagen, der Glaube wurde sehr geprüft, aber sie haben viel dazu gelernt und sind Jehova ganz und gar treu geblieben. Warum? Eine Schwester kommt hier zu Wort und sagt, durch all das, was wir durchmachten, lernten wir Gehorsam. Wir haben auf Jehova gebaut und das nie bereut. Das, was Psalm 100 gesagt hat. Fest, unerschütterlich. Wir haben gemerkt, wie wenig man doch braucht, um zu überleben. Das Resümee zum Schluss. Mir ging auf, dass es mit Jehova sogar dort möglich ist, ein glücklicher Mensch zu sein. Sie zeigten durch ihr Leben, dass sie ungeachtet der Umstände Jehova treu und damit glücklich sein konnten. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das umsetzen? Wir sind auf unserer Bergwanderung jetzt ein bisschen warm gelaufen. Jetzt beschäftigen wir uns nochmal damit, was gibt es denn so für Schwierigkeiten? Nun, zum Ersten ist es ja so, wir müssen ja irgendwo hochsteigen. Es ist ja keine ebene Wanderung. Wir sind vom Wetter abhängig. Es ist vielleicht rutschig, vielleicht ein bisschen eisig. Der Rucksack drückt schwer und wir sind auch nicht alleine unterwegs. Und jetzt wollen wir auf einige dieser Probleme eingehen, aber sie nicht nur darstellen, sondern auch mögliche Lösungen dafür präsentieren. Wenn man einen Berg ersteigen will, ist das größte Problem das Aufstehen, das Losgehen. Wenn man hoch will, muss man meistens so schon um 4 Uhr aufstehen, damit man um 5 loskommt, damit man rechtzeitig oben ist und wieder unten ist, ein bisschen Unwegsamkeiten unterwegs einplanen kann. Auf unser Leben übertragen, was ist das Schwierigste? Beim Predigtdienst die eigene Haustür. Das Losgehen. dass wir selbst uns überwinden, loszugehen. Es kommt vor, dass einige ihre Freude verlieren, weil sie enttäuscht sind von den Reaktionen der Menschen, von der Gleichgültigkeit, vielleicht der offenen Ablehnung, vielleicht auch von dem Gefühl, dass es doch gar nichts mehr bringt, in den Dienst zu gehen. Wie schaffen wir es jetzt, diese Freude wieder hervorzubringen, also uns nicht davon niederdrücken zu lassen? Es hilft uns, wenn wir darüber nachdenken, warum einzelne Menschen die Botschaft ablehnen. Es hilft uns, darüber nachzudenken, dass es zum Ende immer deutlicher erkennbar sein wird, wer die Botschaft annimmt und damit ein Schaf ist, wie er in der Bibel bezeichnet wird, oder auch die Botschaft direkt ablehnt, also ein Bock ist. Wir dürfen nie vergessen, wir verkünden die Botschaft zu einem Zeugnis. Matthäus 24, Vers 14 ist ein ganz bekannter Text dazu. Wir wollen aber auch Römer 10, Vers 13 bis 15 lesen. Denn dieser zweite Aspekt, der da zum Tragen kommt und der uns in diesem Vers gezeigt wird, gibt uns eigentlich die Motivation und Kraft, wie wichtig es doch ist, dass wir weiterhin in den Predigtdienst gehen. Wie gut es ist, dass wir es tun. Und dass wir uns nicht von der Reaktion einzelner Menschen davon abhalten lassen sollten. Römer Kapitel 10, die Verse 13 bis 15. Dort heißt es, denn jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet werden. Doch wie werden sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören, ohne dass jemand predigt? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht ausgesandt worden sind? So wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Botschaft guter Dinge verkünden. Wir dürfen den Namen Jehovas bekannt machen. Das ist ein Vorrecht. Wir dürfen den Höchsten des Universums verkünden. Gleichzeitig zu der Botschaft der Rettung, zu dem Namen Jehovas, wird auch eine Warnungsbotschaft verkündet. Wir können dazu beitragen, dass alle Menschen davon erfahren, was der Höchste des Universums mit der Erde und den Menschen vorhat. Und Galater 6, Vers 9 sagt uns ganz klar, wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten. Wir werden also Freude bekommen dadurch, dass wir im Dienst stehen, dass wir von Jehova unterstützt werden. Wir laufen den Berg hoch und plötzlich gibt es eine Gletscherspalte, Geröll liegt auf dem Weg. Was machen wir jetzt? Umdrehen? Nein, wir wollen doch hoch. Jetzt stehen wir da und denken, was machen wir denn nun? Wir müssen Anstrengungen unternehmen, um drumherum zu kommen oder drüber weg, je nachdem. Und ähnlich kann es sein mit Verfolgung, mit Spott, mit Widerstand, mit Dingen, die vielleicht Einzelne sagen und wo wir dann sagen, ach Mann, warum? Warum sind die jetzt so gegen mich? Wir könnten davon entmutigt werden und unsere Freude verlieren. Wie können wir uns jetzt ermutigen? Zum einen denken wir daran, wenn wir Widerstand zu erdulden haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Denn die Bibel sagt ganz klar in 1. Petrus 4, Vers 14, Satan verfolgt diejenigen, die Gottes Geist haben, die das Werk Jehovas ausführen. Das ist dann auch schon der zweite Punkt zur Freude. Wir haben Gottes Geist. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er in uns wirkt. Jakobus sagt, es ist vom Nutzen im Bedrängnis auszuharren, weil der Glaube dann vollständig werden wird. Und Römer 8, Vers 35 und 38 und 39 ist der vierte Punkt, der uns ermutigen kann und den wir gerne zusammen lesen wollen. Römer Kapitel 8, Vers 35, 38 und 39. Und die Aussage hier drin ist so tiefgründig, so stärkend für uns, dass wir uns daran klammern und halten können, weil sie unerschütterlich ist. Römer 8, Vers 35. Wer wird uns von der Liebe des Christus trennen? Etwa Drangsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert? 38, 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Regierungen noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte noch Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Schöpfung imstande sein wird, uns von Gottes Liebe zu trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dieses Vertrauen. Jehova wird uns nicht fallen lassen. Wir können es schaffen. Das kann uns ermutigen. Und der fünfte Punkt, jede Prüfung geht vorüber. nach 1. Korinther 10, Vers 13. Ja, wir laufen so und wir merken, die beste Ausrüstung, der teuerste Rucksack nützen uns nicht vor zwei Dingen, gegen zwei Dinge. Wir müssen selber laufen und unser Gepäck müssen wir auch selbst tragen. Es kann also sein, dass wir manchmal bedrückt sind von den Belastungen, die wir haben, dass wir uns manchmal aber auch selber belasten durch das Denken, dass uns vielleicht etwas mehr Komfort es erleichtern würde. Vielleicht hilft da ab und zu mal der Blick zur Seite, um zu sehen, mit den günstigeren Sachen geht's auch. Es soll jetzt nicht heißen, dass materielle Dinge nicht unannehmlich sind. Nein, sie sind gut und sie sind auch nützlich. Jehova fordert uns nicht auf, ein asketisches Leben zu führen, uns irgendwo zurückzuziehen und allem Weltlichen zu entsagen. Das ist nicht die Aussage. Es geht aber darum, dass wir verstehen, belasten wir uns mit zu vielen Dingen oder entlasten wir uns. 1. Timotheus 6, Vers 7 und 8 spricht davon, dass die Geldliebe eine Wurzel von schädlichen Dingen ist. Warum? Weil der Gedanke entstehen kann, dass wir uns mit mehr Reichtum mehr Sicherheit verschaffen können, dass wir uns mehr Annehmlichkeiten oder Erleichterungen schaffen. Was hat Salomo gesagt? Alles ist Nichtigkeit. Es wird uns nicht helfen, unser eigenes Leben zu leben, wenn wir mehr materielle Dinge haben. Und deshalb sollten wir lernen, ausgeglichen zu bleiben, uns nicht mit zu vielen Dingen zu belasten, sondern zu gucken, wo kann ich Abstriche machen, was ist notwendig und was ist vielleicht nicht so notwendig, worauf ich verzichten kann. Wenn wir diese Ausgeglichenheit in unserem Leben, in unserem Herzen haben, dann werden wir auch Freude haben, weil dann werden wir eben uns nicht zu sehr nur mit der einen Seite beschäftigen oder auch zu sehr mit der anderen. Wir wollen ja nicht extrem sein, sondern wir wollen Jehova mit Freude in der Mitte des Weges dienen. Das waren so die ersten drei Probleme, die wir haben. Die haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir haben es geschafft, wir gehen mit Freude den Berg weiter hoch. Buchstäblich gesehen, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal geschafft, sind wir durch die Wolken hindurchgestiegen und können jetzt strahlend im Sonnenschein weiterlaufen. Und trotzdem kommt es vor, dass einige ihre Freude verlieren. Warum? Wir sind nicht alleine unterwegs. Buchstäblich machen wir jetzt gemeinsam eine Gletscherüberquerung. Und wenn man einen Gletscher überquert, dann ist man an einem Seil befestigt. Man hat einen Führer, jeder ist an einem Seil festgeknotet. Falls nämlich einer abrutscht, können die anderen ihn auffangen. Ab einer gewissen Höhe fängt man aber an, bei jedem Schritt zu atmen. Man muss dann seinen gewissen Rhythmus finden, damit man eben nicht ermüdet. Jetzt zerrt der vor einem an Seil, weil man zu langsam ist. Der hinter einem zerrt und zieht nach hinten. Wir meckern die beiden an, dass die sich doch anpassen sollen. Und irgendwie haben wir dann einfach keine Lust mehr. Das kann passieren. Und das kann in unserem täglichen Leben ganz genauso passieren. Die Persönlichkeitskonflikte, das Reiben mit den anderen, kann dazu führen, dass wir sagen, nö, ich möchte jetzt nicht mehr. Wie schaffen wir es aber, dieses Zwischenmenschliche, was ja jeden Tag auf uns einströmt, was jeden Tag auch hier in der Versammlung ist, zu klären? Wie können wir damit umgehen, ohne uns davon entmutigen zu lassen? Ich lese mal ein Zitat vor. Es gibt aber noch andere Gründe, weshalb wir alle einmalig und als Einzelne von Interesse sind. Vom Zeitpunkt der Zeugung an sind wir den Einflüssen unserer Umwelt unterworfen. Vieles deutet darauf hin, dass Ungeborene auf das reagieren, was außerhalb des Mutterleibs vor sich geht. Wenn wir dann als unabhängig Atmende oder Seelen auf die Welt kommen, werden wir von der Einstellung und der Handlungsweise unserer Eltern beeinflusst. Wir mögen als Einzelkind aufwachsen oder Geschwister haben, an deren Wohl wir interessiert sind. Diese Gemeinschaft zu haben oder nicht, wirkt sich unweigerlich auf unsere Entwicklung aus. Auch was wir lesen, was uns in der Schule gelehrt wird und was wir uns im Fernsehen ansehen, beeinflusst unser Denken und Handeln. Wir sind Individuen, jeder Einzelne für sich. Selbst Geschwister sind so unterschiedlich, dass sie sich miteinander streiten. Selbst eineiige Zwillinge sind in manchen Dingen unterschiedlich. Und wir sind einfach unterschiedlich. Wichtig ist dabei, dass wir nicht denken, wir sind das Maß aller Dinge, Wenn wir nämlich immer annehmen, an uns muss sich gemessen werden, dann werden wir uns unweigerlich reiben. Wenn wir aber lernen, dass wir andere genauso sehen, wie wir uns selbst sehen, nämlich als unvollkommene Menschen, die Fehler und Schwächen, aber auch Stärken haben, dann werden wir besser miteinander auskommen. Ein Zitat, das fand ich einmal sehr gut, heißt: Keiner ist besser als der andere. Wir sind einfach anders. Und wenn wir es lernen, damit umzugehen, dann werden wir auch mehr auf uns selbst gucken als auf andere, was die wieder jetzt gerade gemacht haben. Galater 6, Vers 4 sagt: Jeder wird seine eigene Last tragen. Und das ist auch so. Wir können für keinen anderen seine Schwächen übernehmen. Das funktioniert nicht. Wir müssen mit unserem Leben selbst klarkommen. Natürlich können wir uns austauschen, wir können uns helfen, aber wir können nicht diese Last übernehmen. Rivalität unter Brüdern und Schwestern ist einfach fehl am Platz. Es funktioniert nicht in dieser Welt. Es funktioniert nur, wenn wir gemeinsam miteinander gehen. Wie können wir dafür sorgen, dass die Freude die Sorgen und Probleme überwiegt? Nun, einerseits können wir natürlich uns mehr im Werk für Jehova beschäftigen. 1. Korinther 15, Vers 58 sagt: Sei reichlich beschäftigt im Werk des Herrn. Diese reichliche Beschäftigung wird uns mehr Freude bringen, weil wir etwas Gutes tun, weil wir wissen, für wen wir es tun. Wir werden Möglichkeiten finden, mehr tun zu können. Wir können vielleicht vermehrt im Predigtdienst tätig sein. Wir können bei der Renovierung von Königreichsälen oder auch beim Bau mithelfen. Wir können vielleicht in ein Gebiet ziehen, wo mehr Bedarf ist. Und für alle, die das nicht können, die brauchen jetzt nicht denken, naja, ich kann gar nicht mehr tun. Ein Zitat aus der Disposition, wörtlich: Jeder kann sich beim Lesen und Studieren theokratischer Literatur verbessern. Und das ist gleichzeitig ein Nutzen doch für uns. Es ist eine Kettenreaktion. Wenn wir mehr lesen, mehr studieren, werden wir ja mehr Erkenntnis haben. Wir werden mehr Nutzen daraus ziehen können, was uns gleichzeitig wieder mehr Freude bringt. Wir haben also nur Vorteile davon. Und jetzt kommen wir zu dem fünften Punkt, der uns belasten kann, der uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Die größte Gefahr, die größte Belastung ist nicht Hunger, es ist nicht das Wetter und es ist auch nicht das, was wir tragen. Es ist Durst. Und so eine zusätzliche Flasche Wasser mitzunehmen, mag eine Belastung sein, auf die viele verzichten möchten. Aber das ist ein Trugschluss. Schon 1% Wasserverlust führt zu einem Durstgefühl und zu einem leichten Nachlassen der Kraft. 1% ist nicht viel, vielleicht ein 3/4 Liter. Schon 2% führen zu einer Verminderung der Ausdauerleistung. Wir können gar nicht mehr so lange das tun, was wir möchten. 3-5%, das sind so bis 4 Liter, führt zu einem rapiden Nachlassen des Organs, also des Blutkreislaufes. Wir haben dann schon Schwierigkeiten, uns auf den Beinen zu halten. Und 4 Liter hört sich viel an, ist aber gar nicht viel. An einem warmen Tag mit einer wenig Belastung kann man bis 10-12 Liter Wasser verbrauchen. Wirklich verbrauchen. Der Körper muss gekühlt werden. Und bei mehr als 5% haben wir Kreislaufschwächen. Ab 10% droht plötzliches Organversagen. Wir können also an einem warmen Tag, wenn wir nicht trinken, sterben. Das Wasser ist nicht zu unterschätzen. Und das geistige, lebengebende Wasser, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Und das Beispiel, was ich vorhin sagte, der Besuch der Anbetungsstätten, Kongresse, Zusammenkünfte hier, das ist wie ein frischer Wasserquell, der am Wegesrand liegt. Den müssen wir nutzen. Wir sollten keine Versammlung versäumen. Unsere Tasse reinhalten und einen Schluck Wasser trinken. Persönliches Bibellesen, persönliches Studieren, das ist wie das Wasser, was wir dann mitnehmen. Und wenn wir tiefergehendes Studium betreiben, das ist dann die feste geistige Speise, die wir haben. Und dann haben wir Kraft und Ausdauer und können mit Freude laufen und werden uns nicht nur dahin schleppen. Wir haben dann Augen für den Weg, den wir gehen. Wir haben Augen für das Ziel, das uns jetzt vor Augen liegt. buchstäblich bei einer Bergwanderung vielleicht den Gipfel, den wir erreichen wollen, vielleicht die Hütte, wenn wir eine Hüttenwanderung machen mit dem guten Essen, was dann wartet, vielleicht eine heiße Schokolade. In geistiger Hinsicht den inneren Frieden, den wir jetzt erlangen können, aber auch die Segnung für die Zukunft, die uns versprochen werden in der Bibel, das ewige Leben auf einer gereinigten Erde, unter glücklichen Verhältnissen, wo alle Menschen glücklich und freudig und innerlich zufrieden sein werden. Römer 15, Vers 13, das ist unser Schlussvers, den wollen wir gerne gemeinsam lesen. Und der zeigt uns noch einmal, was uns in Aussicht gestellt ist und was wir erreichen können, wenn wir mit Freude jetzt schon Jehova dienen. Römer Kapitel 15, Vers 13. Möge der Gott, der Hoffnung gibt, euch dadurch, dass ihr glaubt, mit aller Freude und mit Frieden erfüllen, damit ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes an Hoffnung überströmt. Diese Hoffnung hält uns wach, hält uns aufrecht. Wir können mit einem guten Blick in die Zukunft gucken. Und wenn wir dann buchstäblich unseren Rucksack ablegen, die Last von den Schultern befreit ist, wenn wir mit Freude und mit Glück auf diesen Tag zurückgucken und denken, das war schön.